herzlich willkommen zu Amen Berlin. Wir freuen uns so sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Unser Wunsch ist, dass du mit Jesus, dem Zentrum unseres Glaubens, connectest, der wahren Quelle, die dein Leben erfüllt. Jetzt heißen wir Amen Berlin und wir sind immer noch Teil vom C3 Global Movement. Mit unserem neuen Namen sagen wir klar, Amen ist unser Ja zu Gottes Wirken. Wir beten, dass diese Predigt dich ermutigt und näher an Jesus Herz zieht. Viel Freude mit der Predigt.
Ein Freund von mir, der namentlich ungenannt bleiben wird, von der Kids Church, er hat, als wir so ein bisschen darüber geredet haben und so Barabbas, den ihr da gerade gesehen habt, hat er Folgendes gesagt, und ich dachte, das ist einfach so ein gutes Zitat, das will ich euch nicht vorenthalten. Er hat gesagt, jeder kennt die Geschichte von Ostern ja so ein bisschen. Da ist so ein Schurke, der wird freigelassen und dann wird Jesus gekreuzigt. Das waren seine tiefen Erkenntnisse. Danke, Philipp, das hilft uns allen sehr. Der Typ, den du gerade im Video gesehen hast, ist dieser Schurke. Dieser Schurke, ein Typ, der so ein bisschen komisch, nicht so wirklich in die ganze Story passt. Ich weiß nicht, wie sehr du die Geschichte von diesem Jesus kennst. Auf jeden Fall gibt es so eine Sache, die wir oft so überlesen, aber die trotzdem in allen vier Evangelien vorkommt. Und da geht es um diesen Barabbas. Und ich dachte, ich nehme uns so ein bisschen mit rein. Folgende Situation: Pilatus, der Typ, der so für das Römische Reich entscheidet, was passiert, der sozusagen Recht spricht, steht vor dem Volk. Auf seiner rechten Seite steht Barabbas, ein Mörder, jemand, der aus politischen Motiven ermordet hat, und jeder weiß es. Auf seiner linken Seite steht Jesus. Jesus, der eigentlich nicht ganz für Pilatus einzuordnen ist. Er versteht nicht so wirklich, warum ist er da und was hat es mit diesem Jesus auf sich. Beide stehen dort in Ketten, Barabbas auch, er steht da, Ketten an den Füßen, an den Händen, und er weiß, boah, das ist mein Ende. Er weiß, er ist schuldig, er wurde schon schuldig gesprochen, und er weiß, aus dieser Nummer komme ich nie wieder raus. Ich bin gefangen. Jeder Wunsch nach Freiheit ist genau das, ein Wunsch, aber es wird nie in Erfüllung werden. Apropos Freiheit, wir waren als Team in einem Escape Room. War irgendjemand von euch schon mal in einem Escape Room? 4 Leute, cool. Das wird ein richtig gutes Beispiel. Escape Rooms sind so Orte, wo man in einen Raum eingeschlossen wird. Man macht das freiwillig. Man lässt sich in einen Raum einschließen und muss dann Rätsel lösen, Dinge lösen, um rauszukommen. Und wir dachten als Team, boah, voll die gute Idee. Boah, das ist bestimmt so ein Team-Bonding-Experience, versteht ihr? So voll die gute Sache. Und wir kamen da rein und schon im ersten Raum dachte ich so, ist irgendwie komisch. In meinem Team waren 3 Frauen und 2 Männer, und in dem Moment kam so mein Beschützerinstinkt. Ich dachte so, wir kommen hier raus. Keine Sorge, Mädels, wir machen das. Wir machen das. Wir werden in den ersten Raum gebracht, das wird auch alles so theatralisch gemacht, dunkle Atmosphäre, so eine Musik. Und der Typ schließt die Tür ab. Das Gitter fällt zu und wir sind alleine. Und ich denke so, wie schwer kann es sein? Plötzlich schreie. Und die Bilder werden zu irgendwelchen so dämonischen Fratzen. Ich denke so, Jesus, hilf uns. Aber da hat es nicht aufgehört. Es wurde immer schlimmer. An einem Moment gab es einen Raum, in dem man, weil man irgendein Rätsel gelöst hat, dann plötzlich reinkam. Man musste so da reinkriechen und man sah schon so wie so Kerzenscheine. Man wusste nicht, was einen erwartet. Und ich als Beschützer der Truppe bin, sagt, ich opfere mich. Ich gehe rein, bin so nach unten auf den Boden rein und dann habe ich sofort bereut. Ich kam rein und ich gucke in so einen Raum und vor mir steht ein Sarg. Und oben hängt auch irgendwo noch so ein Kreuz, alles düster. Ich denke so, wo sind wir hier gelandet? Versteht ihr? Dann sind wir irgendwie da rausgekommen. Zwischendrin wurden wir immer wieder erschreckt. Und ich habe, versteht ihr, wenn du mich nicht so gut kennst, ich bin so eher überhaupt nicht emotional als Typ. Ich zeige keinerlei Emotionen. Bin auch eher zurückhaltend generell in meiner Persönlichkeit. Das heißt, ich saß in der Ecke und war am Heulen. Aber wir saßen da und der Moment kam, der jedes Mal kommt in so Escape Rooms, wo man nicht mehr weiter weiß. Wo man anfängt zu denken, wir kommen hier nie wieder raus. Und es wird immer schlimmer, immer schlimmer. Und ich denke so, was machen wir, was machen wir, was machen wir? Und ich habe gedacht, ist es nicht interessant, in uns Menschen ist etwas drin, dass wir es nicht lieben, unfrei zu sein. Keiner von uns liebt es, irgendwie in Fesseln nicht rauszukommen, nicht befreit zu sein. Wir alle sehnen uns nach Freiheit. Vielleicht sitzt du hier und du sagst, boah, ich sehne mich so sehr nach Freiheit von den Süchten, mit denen ich schon seit Jahren zu kämpfen habe. Vielleicht merkst du, boah, ich bin so gefangen, ich fühle mich so unfrei, wenn es um das Thema Beziehung geht. Ich wurde einmal verletzt und will nie wieder diesen Schmerz spüren. Ich bin gefangen in meinen Traumata. Wir alle wollen frei sein. Wir alle sehnen uns nach Freiheit. Vielleicht merkst du, boah, es gibt Schuld in deinem Leben, Dinge, wo du dich so für schämst, du denkst, das kann niemand wissen, das darf niemand wissen und es ist wie so ein Gefängnis in dir drin. Nach außen sieht es schön aus, nach außen ist es schön angemalt, aber innerlich weißt du, du bist gefangen und alleine. Lass uns zurück zur Szene gehen. Pilatus steht da und hat Jesus und Barabbas. Und tatsächlich ist das Passafest. Und am Passafest gab es einen Brauch. Und der Brauch besagte, es wird eine schuldige Person freigesprochen. Einfach so, freigesprochen. Und das Volk schaut Pilatus an und sagt, hey, wer wird sein? Wen lässt du frei? Und Pilatus steht hier und guckt nach links und sieht einen Mörder. Der weiß, er ist ein Mörder, das ganze Volk weiß. Nein, das ist doch der Typ, der einen umgebracht hat aus politischen Motiven. Und auf der anderen Seite steht Jesus. Und Pilatus ist verwirrt. Er schaut Jesus an und er befragt ihn. Und was hat Jesus getan? Er hat Menschen geheilt, hat Blinde sehen gemacht, Taube hörend. Es gibt Familien, die da sind, die eigentlich ein Kind verloren hatten und Jesus hat das Kind wieder zum Leben erweckt. Das ist der Jesus, über den wir hier gerade reden. Und er steht da in Ketten, gepeitscht, ausgepeitscht, Blut fließt herunter, eine Dornkrone auf dem Kopf und Pilatus steht zwischen diesen beiden und sagt, was machen wir hier? Und wir greifen diese Geschichte auf in Lukas 23, 14, da steht, ihr habt diesen Mann vor mich gebracht, sagt Pilatus. Weil er angeblich das Volk aufwiegelt. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört und habe ihn in keinem der Anklagepunkte, die ihr gegen ihn erhebt, für schuldig befunden. Pilatus sagt nicht, hey, Jesus ist ein bisschen besser als dieser Mörder. Nein, er sagt, ganz ehrlich, dieser Jesus, der hier steht, blutend, in keinem einzigen Anklagepunkt kann ich ihn für schuldig erklären. Wir lesen weiter, Vers 18, doch da schrien sie alle im Chor, weg mit ihm, gib uns Barabbas frei. Barabbas frei? Und Pilatus ist verwirrt und versucht, das Volk zu beruhigen. Er sagt, hey, lass uns runterkommen, lass uns runter. Das Volk wird immer lauter. Und er sagt, nein, lass uns ruhiger werden. Vers 21, sie aber schrien nur umso lauter, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Oh. Und Pilatus merkt, boah, das Ganze wird komplett außer Kontrolle gehen. Ich muss mich dem Willen des Volkes beugen und Barabbas freilassen. Und Pilatus gibt das Zeichen zu seinen Soldaten, die zu Barabbas gehen, der überhaupt nicht weiß, wie ihm geschieht. Der wusste niemals, das ist für mich das Ende. Und die Soldaten kommen, öffnen seine Handschellen, befreien ihn von den Ketten und er ist frei. Was er niemals für möglich gehalten hätte, passiert. Er ist frei. Wisst ihr, was ich gemerkt habe? Ich bin Barabbas. Du bist Barabbas. Wir alle sind Barabbas. Wir alle sind schuldig. Wir alle haben Dinge in unserem Leben, auf die wir nicht stolz sind. Wir alle sind eigentlich zu Recht verurteilt. Aber hier ist was passiert. Pilatus lässt Barabbas freigehen. Und was macht Jesus? Jesus steht da, wohl wissend, dass er nichts, in keinem Anklagepunkt irgendwie schuldig ist, zu Unrecht verurteilt. Der Typ, der es verdient hätte, wird freigelassen. Das Volk schreit, lass ihn kreuzigen. Was macht Jesus? Er sagt nichts. Er fängt nicht an, sich zu verteidigen. Er fängt nicht an zu sagen, aber Barabbas. Hier ist das Verrückte. Du und ich, wir sind Barabbas. Aber hier ist, was noch viel verrückter ist. Jesus liebt Barabbas. Jesus liebt Barabbas. Römer 5, Vers 6 bis 8 steht folgendes. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Versteht ihr? Jesus ist gestorben für diesen Barabbas. Und Barabbas ist nicht so, oh nein, nehmt mich. Wir wissen nicht genau, wie er reagiert. Wir wissen nicht genau, was in ihm abgeht, aber das ist nicht ein Typ, der so ein bisschen verkackt hat. Nein, er hat komplett verkackt. Und Vers 7 in Römer 5 steht folgendes. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wisst ihr, meine Frau und ich, wir sind zusammen, seitdem sie 13 ist. Ich war 26, als wir uns kennengelernt haben. Und nein, Quatsch. Nein, ich war 15, sie war 13, wir haben uns kennengelernt. Und wir sind jetzt seit 18 Jahren zusammen, seit 12 Jahren verheiratet, haben zwei wundervoll süße Kids. Ach du liebe Güte. 3 und 5, ganz süß. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, hey, würdest du anstelle deiner Frau, anstelle deiner Kinder Leid auf dich nehmen? Wisst ihr, ich wage zu behaupten, ich würde sagen ja. Obwohl ich Gott sei Dank noch nicht so konkret in dieser Situation war, aber ich würde sagen, boah, ich liebe meine Frau, wirklich, ich liebe meine Kinder. Ich würde doch lieber, dass es mich trifft als sie. Aber das ist nicht die Situation, die wir hier sehen. Es ist nicht ein Freund von Jesus. Es ist nicht jemand, der an ihn glaubt. Nein, nein, Jesus ist gestorben für dich. Du bist Barabbas, ich bin Barabbas. Jesus ist gestorben für dich, als du noch gar nichts von ihm wissen wolltest. Und vielleicht ist das deine Story, vielleicht sitzt du hier und sagst, boah, meine Eltern haben mich mitgeschleppt oder meine Freunde oder was auch immer. Ich höre mir das mal an, aber ganz ehrlich, da, ich möchte davon nichts wissen. Darf ich dir was sagen? Dich liebt Jesus. Er hat alles gegeben für dich. Und jetzt sagst du vielleicht, boah Silas, aber du kennst meine Story nicht. Nein, das kann gar nicht sein. Also das kann nicht sein. Vielleicht akzeptiert er mich, aber das würde er niemand. Nein. Wisst ihr, Barabbas steht da, er wird frei und er muss sehen und guckt zu, wie Jesus schon blutüberströmt und geschwächt von all den Schlägen, die er bekommen hat, ein Holzkreuz aufgelegt bekommt und zu seiner eigenen Hinrichtung geht. Und was Barabbas weiß, ist, eigentlich hätte ich es sein sollen. Jesus stirbt für denjenigen, der ihn nicht wollte. Wisst ihr, was ich mich frage? Ich habe mich gefragt, was denkt wohl Jesus, während er da so am Kreuz hängt? Vielleicht hört er innerlich immer noch die Menge rufen, nein, weg mit ihm, lasst Barabbas frei. Kreuzigt ihn. Was für ein Schmerz, für Jesus zu wissen, hey, die Menschen, für die ich hier gerade am Kreuz hänge, lehnen mich komplett ab und wollen mich nicht. Jesaja 53 beschreibt es so, da wird über Jesus geredet, da steht, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut, jemand, von dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dieser Satz bekommt in dem Kontext, über den wir reden, nochmal viel mehr Bedeutung. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Es war nicht nur, dass wir wollten, dass Jesus ans Kreuz geht. Nein, wir haben lieber einen Mörder freigelassen, anstatt den, der in keinem Anklagepunkt angeklagt werden konnte. Aber hier ist die Sache, es musste passieren. Dennoch, Vers 4, er nahm unsere Krankheiten auf sich, trug unsere Schmerzen und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Und liebe Kirche, lass mich Folgendes sagen, durch seine Wunden wurden wir geheilt. Come on, lass uns Gott doch mal einen Applaus geben. Das, was er getan hat am Kreuz, ist, dass er für dich und mich gestorben ist, damit wir heil werden. Du kannst frei, darf ich dir was sagen? Du kannst frei von aller Schuld sein. Vielleicht denkst du, ja, nee, sieh das nicht ich. Du bist Barabbas, mein Lieber. Du bist Barabbas, meine Liebe. Wir alle können nicht durch unsere Werke irgendwie zu Gott kommen, aber Jesus ist an unserer Stelle gestorben, damit wir frei von aller Schuld sein können. Hey, Barabbas wurde frei. Komplett frei. Und da hängt Jesus am Kreuz und ist an Barabbas Stelle gestorben. Tot. Und es sah aus wie das Ende. Ich dachte, es wäre das Ende, aber es ist erst der Anfang. Barabbas Perspektive auf das Kreuz ist die, bevor Jesus gestorben ist, wo er gemerkt hat, für mich, an meiner Stelle ist er gestorben. Und was wir gerade gesehen haben, war Maria Magdalena, die, nachdem Jesus gestorben ist für uns, eigentlich hingehen will, um sich um den toten Körper zu kümmern, wie es Tradition und Brauch war, ihn einzubalsamieren, um zu merken, was sie dachte, das Ende wäre, war es der Anfang. Jesus lebt. Und ich frage mich, ob hier nicht ein paar Leute heute Morgen sitzen und du denkst, es ist das Ende. Du denkst, nee, Silas, Ich kann nicht mehr, es reicht. Vielleicht spielst du sogar mit dem Gedanken, dir das Leben zu nehmen, weil du merkst und denkst, es hat keinen Sinn mehr. Darf ich dir was sagen? Es ist nicht das Ende. Es kann der Anfang sein von etwas komplett Neuem, wo Jesus Leben bringt, wo du gerade überhaupt kein Leben spürst, wo Jesus Sinn bringt, wo du überhaupt keinen Sinn mehr siehst. Vielleicht bezieht sich das auf einen Bereich in deinem Leben und du hast gesagt, nein, das ist das Ende. Ich werde nie wieder, das sind Worte, die du nutzt, ich werde nie wieder eine gute Beziehung haben. Ich wurde so verletzt, ich werde mich nie wieder darauf einlassen. Ich habe meinen Job verloren, es ist alles am Ende. Wenn ich überlebe, ist cool, aber darf ich dir was sagen? Was du denkst, das Ende ist, kann mit der Kraft von Jesus der Anfang sein. Und das ist kein süßer Pep-Talk. Lass uns die Story von Barabbas nochmal sehen. Barabbas steht da und kriegt, wo er dachte, es ist das Ende, ein Neuanfang. Er hat komplett die Möglichkeit, frei zu gehen, frei von seiner Vergangenheit. Komplett reingewaschen. Warum? Weil Jesus für ihn gestorben ist. Was er dachte, das Ende sei, war eigentlich sein Neuanfang. Die Möglichkeit zu sagen, hey, ab diesem Moment will ich diesem Jesus nachfolgen. Hier ist es, ich weiß nicht, ob er es getan hat. Ist er wieder zurückgegangen zu seinem alten Leben? Keine Ahnung. Lesen wir nicht in der Bibel. Aber was ich dir sagen kann, ist, du bist Barabbas. Und Gott hat dich freigemacht. Es ist nicht so, dass Jesus heute am Ostersonntag überlegt, sterbe ich für Peter oder nicht? Sterbe ich für Isa oder nicht? Mache ich das oder nicht? Mal sehen, wie es ist. Nein. Das ist schon Vergangenheit. Du bist frei von aller Schuld, wenn du Jesus Geschenk am Kreuz annimmst. Und hier ist das Coole. Nicht nur für einen Moment. Wisst ihr, wenn Barabbas 2 Stunden später die nächste Person umbringt, hat er ein Problem. Hier ist aber das Schöne am Evangelium, das Schöne an dem, was Jesus für dich und mich gemacht hat, das, was aussah wie ein Ende, kann ein kompletter Neuanfang sein. Die Bibel sagt, Herr, siehe, ich mache alles neu. Jesus, darf ich dir was sagen? Jesus macht dich nicht besser. Vielleicht bist du hier in der Kirche und sagst, oh, ist schon gut, mal in der Kirche zu sein, ein bisschen besser zu werden, so moralisch einfach so ein bisschen besser. Hilft auch mit dem Karma, habe ich gehört. Darf ich dir was sagen? Jesus ist nicht im Business von besser machen. Jesus ist im Business von toten Dingen wieder zum Leben holen. Was du denkst, tot ist, ist nicht tot, wenn Jesus mit seiner Kraft, mit seiner Auferstehungskraft in dein Leben kommt. Ist nichts unmöglich für den, der glaubt. Darf ich dir was sagen? Du kannst frei sein für immer. Nicht nur für einen Moment. Du kannst frei sein für immer. Woher weiß ich, dass Römer 10, Vers 9 steht? Wenn du also mit deinem Mund bekennst, sag mal Mund, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, sag mal Herzen. Was? Dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Paulus schreibt hier, hey, wenn du mit deinem Mund bekennst und mit deinem Herzen glaubst, und ich weiß, manche von euch, du sitzt hier im Raum und du merkst, dass Gott an deinem Herzen was macht. Gott, du hörst das und du merkst, Gott arbeitet an deinem Herzen. Das Herz, was für, ich glaube, hier sind mindestens 5 Leute, dein Herz war für 3, 4 Jahre kalt. Du sagst es sogar deinen Freunden, du sagst, hey, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe das Gefühl, ich fühle nicht mehr so wirklich. Ich bin irgendwie so neutral geworden. Und du merkst gerade, während du meine Worte hörst, während du Gottes Wort hörst, merkst du, irgendwas passiert in dir. Da passiert was, weil Darf ich dir sagen, was passiert? Gott ist interessiert an dir. Und er will alles daran setzen, dass du ihn kennenlernst, dass du verstehst, was er für dich gemacht hat, dass du verstehst, dass er alles gegeben hat, damit du frei sein kannst für immer. Und ist es nicht interessant, dass hier steht, wenn wir glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat? Weil, lass mich das ganz kurz erklären. Dass Jesus gelebt hat. Das ist einfach eine klare Kiste. Du kannst der atheistischste Atheist sein. Du kannst dann nicht mit mir argumentieren, es gab Jesus. Also es wäre so, als würdest du mir sagen, es gab nicht Olaf Scholz. Versteht ihr? Also die Geschichtsbücher sind voll mit Jesus. Das heißt, Jesus hat gelebt. Es ist auch klar, geschichtlich, ob du jetzt an die Bibel glaubst oder nicht, dass dieser Jesus gestorben ist, gekreuzigt wurde. Bei so einem, überleg mal, bei so einem aufsehenserregenden Moment, das haben nicht nur die Schreiber der Bibel festgehalten, sondern auch andere Leute, andere Historiker. Die Geschichte ist klar, Jesus ist gestorben. Der entscheidende Faktor ist aber nicht, dass Jesus gelebt hat. Der entscheidende Faktor ist auch nicht, ob er gestorben ist. Der entscheidende Faktor an dem, was wir glauben, ist, ob er auferstanden ist. Deswegen steht hier, wer glaubt, dass er auferstanden ist? Und ich habe jetzt hier nicht die Zeit, um eine Ausarbeitung dir zu machen, warum und so weiter und so fort. Aber lass mich dir einen Grund geben, warum ich glaube, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Ich habe ein paar mehrere. Erstens, ich erlebe seine Auferstehungskraft in meinem Leben. Das ist für mich das größte Ding. Aber lass mal so ein bisschen logisch, für die logischen Nerds unter uns. Okay, lass mal kurz überlegen. Dieser Jesus sagt, bevor er ans Kreuz kommt in der Bibel, hey, ich werde sterben, aber ich werde wieder auferstehen. So, jetzt passiert das, was er voraussagt. Er stirbt. Aber was ist dann? Seine engsten Leute verlassen ihn. Die Leute, die gesagt haben, wir werden für immer bei dir sein, sagen, ich kenne diesen Mann nicht. Und sie verlieren Hoffnung. Und dann passiert irgendwas, was komplett die Geschichte verändert. Wisst ihr, eine Sache, die mich so fasziniert ist, dass Jesus hätte ja den Leuten was vormachen können. Er hätte ja sagen können, oh, ich bin Gott, Heilung, boom, boom, boom. Und ich sterbe für euch. Er hätte vielen Leuten was vormachen können. Aber wisst ihr, wem man am wenigsten was vormachen kann? Seiner Familie. Versteht ihr, theoretisch, ich könnte euch ja sagen, oh, ich liebe meine Frau. Und meine Frau sitzt hier vorne in der ersten Reihe und sagt, ich würde wünschen, dass ich deine Liebe mal zu Hause erlebe. Sie wäre wahrscheinlich so höflich und würde es nicht sagen, aber wir mögen uns wirklich jetzt, oder? Ja, sehr gut, danke. Das hilft meinem Punkt gerade. Aber die Sache ist, ich könnte euch doch theoretisch was vormachen. Aber meiner Frau, die sieht mich doch Tag für Tag. Meine Familie. Wisst ihr, was für mich verrückt ist? Einer der, tatsächlich zwei der leiblichen Brüder oder Halbbrüder von Jesus. Also die sind mit ihm aufgewachsen, versteht ihr? Die haben erlebt, was ihr Bruder so gemacht hat. Einer davon ist Jakobus. Der hat gesehen, was sein Bruder so gemacht hat. Und dann hat er gehört, dass sein Bruder sagt, ey, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Und er denkt sich so, ach du meine Güte, Brudi, ey, ganz ehrlich, halt doch, manche Sachen denkt man vielleicht nur, aber sagt sie nicht. Versteht? Spätestens, nachdem dein Bruder dir sagt, hey, ich werde sterben und dann wieder auferstehen, denkst du, aber was lesen wir in Jakobus 1? Dieser Bruder von Jesus, er sagt, hey, wir dienen, ich bin Jakobus, Diener Gottes und Diener unseres Herrn Jesus Christus. Das Letzte, wie mein Bruder sich bezeichnen würde in Bezug auf mich, ist Diener von Silas. Das machen Brüder nicht, versteht ihr? Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, dass die engsten Leute, die eigentlich dann gesagt haben, nein, ich habe nichts mit dir zu tun, dann 11 von 12, bitte fact-check das gerne nochmal, ich glaube 11 von 12 sind tatsächlich im Endeffekt gestorben, weil sie an diese Message geglaubt haben. Wenn ein Dude mir erzählt, ich werde sterben und auferstehen und dann nicht aufersteht, warum um alles in der Welt sollte ich mein Leben riskieren? Hey, ich habe keinen finalen Beweis dafür, aber ich kann dir nur eine Sache sagen. Was wir glauben, macht nur Sinn, wenn wir glauben, dass dieser Jesus nicht nur am Kreuz geblieben ist, nicht nur unter die Erde gelegt wurde, sondern dass er auferstanden ist. Und die Bibel sagt, diese Auferstehungskraft lebt jetzt in uns, wenn wir an Jesus glauben. Hey, hier ist das Coole. Du musst nicht für den Rest deines Lebens selber die Stärke haben, aus deinen Ketten rauszukommen. Weil sind wir ganz ehrlich, ja, selbst wenn wir Jesus Kraft annehmen, was er für uns getan hat, haben wir immer noch Stuff. Ich weiß, du hast Stuff. Woher weiß ich das? Weil ich Stuff habe. Wir alle haben Stuff. Aber hier ist das Coole. Du brauchst nicht selber versuchen, mit deinem Stuff klarzukommen. Du kannst sagen, Jesus, du bist doch an meiner Stelle gestorben. Ich erinnere mich heute nicht nur daran, dass du einmal für mich gestorben bist und das war's. Nein, nein, du sagst, dass dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, letztlich in mir lebt. Gott, hilf mir, mach du mich frei, ich gebe mich dir hin. Ich möchte erleben, wie Freiheit, wahre Freiheit, hier und jetzt und heute in meinem Leben Raum einnimmt. Ich möchte dich heute rufen in ein Leben von Freiheit mit Jesus. Und für manche von uns ist es eine Erinnerung, aber für andere von uns ist es vielleicht das erste Mal, dass du checkst, hey, du kannst tatsächlich frei sein, du kannst errettet sein für immer. Wisst ihr, was so schön ist? Es geht weiter in dem Vers, den wir eben gelesen haben. Wenn wir mit unserem Mund bekennen, mit unserem Herzen glauben, steht folgendes Vers 10. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, jeder, sag mal, jeder. Jeder, der ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Ob jemand Jude oder nicht Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wir alle sind Barabbas. Wir alle haben es nicht verdient. Aber jeder kann errettet werden. Das ist die beste Botschaft der Welt. Das ist die beste Botschaft der Welt. Und Jesus hängt am Kreuz und sagt diese drei wundervollen Worte. Er sagt, es ist vollbracht. Jesus ist sich nicht unsicher. Jesus, wisst ihr, Jesus wusste, was passieren wird. Er wusste, wie schmerzhaft es wird. Er wusste, wie grausam es wird. Er wusste, wie herausfordernd es wird. Aber die Bibel sagt, weil er die Freude vor Augen hat, die auf ihn wartete nach diesem Schmerz, nach dieser Qual, ist er diesen Weg gegangen. Du bist diese Freude. Er wusste, Barabbas kommt frei. Er wusste, du, der du heute hier sitzt, 2025 an Ostern, du kannst frei werden, basierend auf dem, was Jesus getan hat. Es ist vollbracht.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt hat. Wir würden uns riesig freuen, dich in einem unserer Gottesdienste oder bei unseren Dinnerpartys in Berlin willkommen zu heißen. Besuch uns gerne online unter amen.berlin oder connecte dich mit uns auf Instagram @amen.berlin. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, kannst du das liebend gerne über unsere Webseite tun. Wir würden es lieben, gemeinsam mit dir zu partnern, damit mehr Menschen Jesus erleben.